Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske.
Als kleiner Junge war ich fasziniert vom Radio, von der Skala, auf der man die Namen der Sender noch lesen konnte. Da las man Namen von Städten irgendwo in Europa, Kalundborg, Beromünster, Lyon, Amsterdam, alle Städte, deren Namen man zum ersten Mal hörte. Und für mich war es ein Abenteuer, meist abends in einem dunklen Zimmer vor dieser erleuchteten Skala zu sitzen und mit dem Knopf hin und her zu fahren, zu hören, was aus Kalundborg oder aus Beromünster kam. Oft nur ein Rauschen oder eine ferne Stimme.
So erinnerte sich der Schriftsteller Jürgen Becker im Februar dieses Jahres an seine Kindheit und den Beginn seiner Liebe zum Radio. Fast 20 Jahre lang leitete er im Deutschlandfunk die Hörspielabteilung, sein Brotberuf, und er bereicherte das Genre auch mit seinen eigenen Hörspielen. Wie heute bekannt wurde, ist Jürgen Becker am vergangenen Donnerstag gestorben, im Alter von 92 Jahren. Geboren in Köln, machte er sich als Lyriker einen Namen, aber auch als Verfasser experimenteller Prosa. Die Wiedervereinigung war für ihn schon vor dem Mauerfall ein Thema und Auszeichnungen hat er viele bekommen, vor 10 Jahren dann endlich auch den Büchnerpreis. Hören Sie zum Tod von Jürgen Becker jetzt einen Nachruf von Walter van Rossum.
Schreiben ist lebensgefährlich, weil man so viel dabei raucht.
Jürgen Becker hat den Gefahren lang getrotzt.
Schreiben heißt ja nicht, einen Gedanken im Kopf haben und den jetzt formulieren. Mir kommen beim Schreiben erst die Gedanken.
Literatur, geschrieben für Leser, beginnt bei mir mit einem Selbstgespräch, das herauszufinden versucht, wer ich bin und was sich in mir tut, was meine Wahrnehmungen und Erfahrungen sind.
Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren. Aus beruflichen Gründen zog die Familie 1939 nach Erfurt. Doch mitten im Krieg trennten sich die Eltern.
Für mich eine Art von Vertrauensverlust. Vertrauen in die Familie, in die Ehe der Eltern und all das, was dazugehört.
Wenig später stirbt die Mutter vermutlich durch Selbstmord.
Aus der Geschichte der Trennungen. Roman, 1999.
Nach dem Krieg kam Jürgen Becker nach Köln zurück, machte sein Abitur und begann Germanistik zu studieren.
Angefangen zu schreiben habe ich so auf der Schule noch als Primaner mit 18 Jahren.
1964 erschien sein erster Prosaband Felder.
Ja, und die Technik des Schreibens besteht für mich darin, herauszufinden, was in mir schreibt. Den Text, der irgendwie im Dunkeln sich vorbereitet hat, den nun zu entdecken, den zum Papier zu bringen.
Die lyrische Prosa, die auf diese Weise entstand, wurde auf Anhieb begeistert aufgenommen. Auf Felder folgte Ränder, Bücher mit hinreißenden Prosa-Miniaturen. Der Autor schien an bestimmten Orten Stimmen zu lauschen, die aus der Vergangenheit rüberwehten und sich mit den Geräuschen der Gegenwart vermischten.
Die Formen der Hügel sind nicht verbessert worden. Der Himmel ist ein bisschen vergilbt. Wie eine Papierserviette, die unbenutzt im Wintergarten liegen geblieben ist. Niemand weiß die Adresse der beiden jüdischen Mädchen, die in den Bildern vom nächsten Sommer fehlen. Da hat ein Fahrrad geklingelt. Ein Maschinengewehr stand auf dem Teerdach der Laube, die ein Junge in den Ferien besetzt hielt. Was zahlte die Zeitung an Honorar?
1981 erschien Erzählen bis Ostende, sein erster Roman und ein erster größerer Publikumserfolg. Doch Jürgen Becker ahnte, dass er von seiner Art des Schreibens kaum würde leben können. So arbeitete er als Lektor im Rowohlt Verlag und danach als Chef des Suhrkamp Theaterverlags. Seit 1973 leitete er fast 20 Jahre lang die Hörspielabteilung des Deutschlandfunks. Seine eigenen Hörspiele schufen neue Klangräume.
Tranquilité. Silenzio. Sosiego.
Jürgen Becker war nie ein Schriftsteller der großen Botschaften und kein Intellektueller, der den Auftritt suchte. Die Zerbrechlichkeit der Welt war sein Thema und sein magischer Lebensort.
Je genauer man die Umgebung anschaut, umso deutlicher werden die Zweifel an der Legitimität oder auch an der Realität dieser Umgebung. Man sieht oder man spürt, dass eine Realität sehr vielschichtig ist.
2014 wurde Jürgen Becker mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt, der bedeutendsten literarischen Auszeichnung in Deutschland. Viel zu spät, wie manche meinten. Der Schriftsteller Lutz Seiler laudatierte:
Beckers Schreibweise zeigt, wie wir selbst in der Geschichte stehen, bevor sie in die späteren reflektierten Formen gegossen ist.
Silence.
Mein Schreiben beginnt, wenn es mir gelungen ist, mich vom Schweigen zu trennen, vom Stummsein. Und Stummsein kann dabei heißen, sprachlos gemacht zu sein von den Verstörungen, die der Geräuschfilm der Realität im Kopf hinterlässt.
Er wird es geahnt haben. Am Ende siegt das Schweigen. Genau das machte Jürgen Beckers Worte so bedeutsam.
Im Alter von 92 Jahren ist der Schriftsteller Jürgen Becker gestorben. An ihn erinnerte Walter von Rossum. Heute vor 265 Jahren wurde Friedrich Schiller geboren in Marbach am Neckar. Und seit inzwischen 25 Jahren, da holt sich das Deutsche Literaturarchiv in Marbach zur Geburtstagsfeier jedes Jahr ein wenig Glanz in seine Hütte. Es lädt nämlich bekannte Menschen ein, sich im Rahmen einer Rede mit Friedrich Schiller zu beschäftigen. Wer da eingeladen wird, ist ein politisches Statement. In den vergangenen Jahren sprachen zum Beispiel der Grünen-Politiker Cem Özdemir oder der Virologe Christian Drosten. Auch dieses Jahr versprach es wieder aktuell und politisch zu werden mit dem russisch-schweizerischen Schriftsteller Michael Schischkin. Bekannt für seine Reisebücher und seinen Roman Venushaar, denn er gilt als Putin-Kritiker, hatte zum Beispiel nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eine totale Entputinisierung Russlands gefordert. Christian Gampert hat heute zugehört bei seiner Schillerrede.
Ein Namensvetter von Friedrich Schiller war eine der Hauptfiguren in Michael Schischkins Rede, nämlich der Moskauer Literaturwissenschaftler Franz Schiller. 1898 geboren als Nachfahre von Einwanderern aus der Pfalz, machte er sich als Schiller-Forscher einen Namen und plante eine große Monographie über den Dramatiker. Im Oktober 1938, Josef Stalin war lange an der Macht, wurde dieser zweite Schiller verhaftet, von seiner Familie getrennt und interniert.
In den Unterlagen wurde Professor Schiller beschuldigt, an einer Verschwörung der Wolga-Deutschen teilgenommen zu haben, da er in seinen Vorlesungen die Liebe zur deutschen Kultur, somit zu Nazi-Deutschland, propagiert habe.
1948 wurde Franz Schiller aus einem Arbeitslager befreit und vegetierte als Invalide in einem Heim bei Omsk. Bis zu seinem Tod 1955 beschäftigt mit einem Werk über Freiheitsliebe und Humanismus bei Friedrich Schiller. Da auch die russische Revolution ursprünglich die Befreiung der Menschheit im Sinne hatte, stellt sich für Michael Schischkin die Grundfrage, hat das freiheitsliebende Pathos Friedrich Schillers dazu beigetragen, den Gulag aufzubauen oder den Gulag zu überleben? Schiller war jedenfalls nach Schischkin zunächst ein Freiheitssymbol für das gesamte lesende Russland, vor allem mit den Räubern. Aber
im Laufe der Zeit verwandelte sich die Sowjetrepublik in eine neue Diktatur, schlimmer als die zaristische, und Schillers Tyrannenkampfstücke verschwanden aus dem Repertoire.
Genau um diesen Umschlagpunkt von Ideen geht es Schischkin. Warum kommt das Böse von Menschen, die Gutes tun wollen? Der einst revolutionäre Schiller nahm die Ehrenbürgerschaft der Französischen Republik nicht an, weil die schon zur Despotie entartet war. Auch Schischkin misstraut jenen Ideen, die zu den Napoleons und Stalins führen. Seine Analyse ist im Grunde ähnlich wie die von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung. Das vernünftige Gute ist auch bei Schischkin durchdrungen von rückwärtsgewandten Dogmen und Mythen, die zur Selbstzerstörung führen. Das findet er vor allem in der russischen Geschichte. Und Schillers Pathos wurde nicht nur von den Nazis, sondern auch von der russischen Revolution vereinnahmt.
Die nach Idealen dürstende russische Seele bekam wieder ein hohes Ziel, eine so wichtige Bestimmung, dass man für sie sein Leben opfern konnte, die Revolution. Große Worte in Schillers Stücken fielen in Russland wie Samen auf gut gedüngten Boden und brachten letztlich eine reiche, blutige Ernte.
Bei Wilhelm Tell macht Schischkin allerdings eine Utopie der Vernunft aus. Sein Widerstand richtet sich gegen eine äußere Bedrohung. Die innere Ordnung der Gesellschaft soll ja aufrechterhalten oder wiederhergestellt werden. Schischkin sieht eine Linie von den russischen Zaren wie Boris Godunow zum heutigen Machthaber im Kreml und hatte sich die Pointe seiner manchmal etwas länglichen Rede für den Schluss aufgespart. Es geht um den Ukraine-Krieg.
Im 21. Jahrhundert hat die russische Geschichte eine weitere Runde hinter sich und ist wieder an demselben Punkt angelangt. Wieder haben wir einen Usurpator und Kindermörder auf dem Thron. Wieder muss die gebeutelte Bevölkerung der Macht huldigen und schweigen. Die Diktatur will erneut die Zeit anhalten und wehrt sich gegen die Zukunft mit einer erprobten Waffe, mit einem Krieg.
Schischkin beschrieb am Ende grausame Szenen aus dem Ukraine-Krieg, um mit einer plötzlichen Wendung Schillers Ode an die Freude als Remedium anzubieten. Die Freude sei die Feder in der Weltenuhr und von uns selber hänge es ab, den Kampf um die Menschenwürde zu gewinnen.
Der Schriftsteller Michael Schischkin hat heute in Marbach seine Schillerrede gehalten. Das war ein Beitrag von Christian Gampert. Die Komponistin Raquel Garcia Tomás ist gerade einmal 40 und Werke von ihr sind bereits in den beiden berühmtesten Opernhäusern ihres Heimatlandes Spanien uraufgeführt worden, in Madrid und Barcelona. Sie ist sogar die einzige Frau, von der in diesem Jahrhundert schon eine Oper am Liceo Barcelona uraufgeführt wurde. Das spricht für eine sehr niedrige Frauenquote, aber natürlich auch für die Qualität von Raquel Garcia Tomás, die schon etliche Preise gewonnen hat. Eine komische Oper von ihr aus dem Jahr 2018 ist jetzt erstmals in Deutschland auf die Bühne gekommen, und zwar in Gießen. Je suis narcissiste heißt das Original, auf Deutsch eigentlich Ich bin Narzisst, aber das wurde abgewandelt in Ich. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war bei der Premiere dabei und ich habe ihn gefragt, worum es denn in der Oper genau geht.
Es kommt nur das Ich vor, beziehungsweise ganz verschiedene Ichs, und das Thema des Narzissmus wird hier auf eine sehr leichte und zugleich aber doch auch tiefsinnige Weise verhandelt. Es gibt nicht wirklich eine Handlung, die man jetzt eins zu eins nacherzählen könnte, sondern es sind eher so Schlaglichter auf ganz verrückte Konstellationen. Es kommt ein Zen-Guru vor, es geht um esoterische Heilmethoden, eben um sein Ich zu stärken. Vielleicht ist das entscheidende Nebenpunkt, den ich hier machen möchte. Am Anfang und am Schluss erscheint eine riesige Katze. Und diese Katze ist am Anfang von einem großen Wollknäuel fasziniert und wird auch umgeworfen von diesem Knäuel, das sie also total erwischt. Und am Schluss taucht diese Katze wieder auf und das Wollknäuel ist da und sie sagt, ach komm, interessiert mich nicht mehr. Also sprich, ADHS, was alle diese Figuren irgendwie hatten und auch diese Katze hatte, das ist zumindest bei ihr gut gegangen, dass sie sich auf was auch immer konzentriert, aber nicht mehr auf dieses große Knäuel.
Welche Musik hat sich denn die Komponistin für dieses Werk einfallen lassen? Ist das eine avancierte neue Musik?
Das ist ein wirklich wilder Stilmix. Da sind alle möglichen und unmöglichen musikalischen Sprachen ganz toll verarbeitet, finde ich. Es gibt ein Wagner-Zitat, etwa auch andere Zitate aus großen Opern der Geschichte. Aber das kommt immer nur ganz kurz. Ansonsten ist es hochtourig, Nervenmusik, ist aber sehr, sehr unterhaltsam. Also das, was da schräg ist, ist eher im Sinne von hört mal, was ich da noch erfunden habe. Und das ist ein kleiner Eindruck vom Anfang direkt.
Inszeniert hat das Ganze ja Ute M. Engelhardt. Was hat sie aus dem Stoff gemacht? Das hörte sich ja gerade wie eine große Show an.
Ja, und das ist wirklich so, es ist ein toller Wechsel von Kleidern, von auch Bühnenbildern, die wir hier erleben in diesen ungefähr 80 Minuten. Alles à la minute garniert, buchstäblich die Auf- und Abtritte von 5 Figuren insgesamt, die in unterschiedlichste Rollen dann schlüpfen müssen. Das macht großen, großen Spaß und hat etwas von Musical, aber wie gesagt, die Oberflächlichkeit von manchen Musical erreicht das nicht, auch nicht szenisch, sondern es sind immer überraschende Momente, die einen neuen Raum, gleichsam auch einen neuen szenischen Raum eröffnen. Also mir hat das großen Spaß gemacht, musikalisch und auch szenisch.
Herr Fuchs, wie haben Ihnen denn die Protagonisten gefallen?
Das war ein exzellentes Ensemble, allen voran Paulina Arzis als Clotilde, so heißt diese, wenn man so möchte, Titelfigur in diesem Werk, die Hauptfigur. Die sind extrem spielfreudig, die werfen sich mit Werf in diese unterschiedlichen Partien. Und Andreas Schüller, er dirigiert, ist Generalmusikdirektor, dirigiert das auch extrem knackig. Man merkt dann auch beim großen, großen Schlussapplaus, wie dieses Ensemble ja zusammengewachsen ist während der Proben offenbar und was das denen auch für einen Spaß macht. Also hier haben wir wirklich den Fall, dass sowohl auf der Bühne wie im Graben wie im Publikum einfach alles stimmt.
Gießen ist ja ein vergleichsweise kleines Opernhaus. Ist das ein Stück, das sich jetzt auch mal große Opernhäuser zutrauen sollten?
Kann man durchaus machen, also fände ich eine gute Idee, wobei die Besetzung ist nicht so riesig. Also in der Semperoper oder der Bayerischen Staatsoper wäre es ein bisschen schwierig, denke ich. Aber für, ich sag mal, mittlere Häuser ist das auf jeden Fall ein Publikumserfolg. Und es sagt ja auch ganz viel über unsere Zeit aus, dieses Thema, aber eben auf so eine undogmatische, leichtfüßige Weise. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs berichtete aus Gießen, wo die komische Oper Ich, Ich, Ich herausgekommen ist. Kein einziges afrikanisches Land war vertreten damals, als im November vor 140 Jahren in Berlin die Kongo-Konferenz begann, auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Und die Kongo-Akte zum Abschluss der Konferenz bildete dann die Grundlage für die Aufteilung Afrikas in Kolonien. Den runden Jahrestag der Kongo-Konferenz hat man jetzt zum Anlass genommen für eine große Ausstellung zum Thema Vorurteile und Stereotype im Zusammenhang mit Afrika. Fotokünstlerinnen und Künstler unterschiedlicher afrikanischer Länder zeigen ihre Heimat aus ihrer Perspektive. Zu sehen ist die Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland. Und Anke Schäfer hat sie sich angeschaut.
Noch bevor die Ausstellung beginnt, im Pumpenhaus der Hütte dieses Lied, The Land Remembers. Klangkünstler Emeka Okbo aus Nigeria hat es für die Völklinger Ausstellung in der afrikanischen Sprache Oshiwambo aufgenommen. Jeder Stimme gibt er ihren eigenen Lautsprecher. In dieser subversiven Version des Steigerlieds geht es um Raub und Gier und um die Narben, die der Kolonialismus zurückgelassen hat. Ralf Beil, Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, sagt über das Steigerlied:
Das ist ja immaterielles Kulturerbe. Auch die Saarländer sind sehr stolz auf dieses Lied und gleichzeitig ist es eben afrikanisches Liedgut geworden. Es hört sich ja fast ein bisschen kirchlich an und es ist jetzt wirklich in dieser Stimmlichkeit ein wunderbarer Song, der eben Afrika und Deutschland auf eine ganz spezielle Art und Weise verbindet.
Draußen geht gerade sozusagen die Welt unter. Trump wiedergewählt, die Ampel zerbrochen. Und jetzt in der Völklinger Hütte diese riesige Ausstellung zu Afrika. Passt sehr, sehr gut, meint Ralf Beil, denn wir machen uns, so sagt er, in Europa immer wieder Illusionen. Auch Afrika sehen wir nicht klar, meint er. Deshalb bezieht sich der Titel der Schau, The True Size of Africa, auf eine Computergrafik von Kai Krause. Da sehen wir nun am eigentlichen Eingang der Ausstellung, am Eingang der Gasgebläsehalle, das sehr, sehr viele Länder auf die Fläche des afrikanischen Kontinents passen würden. Ralf Beil fordert,
dass wir einfach begreifen müssen, dass Afrika viel größer ist schon in der geografischen Ausdehnung, als eben wir das normalerweise wissen.
Zwischen zwei dunklen Gebläsemaschinen ein zerbrechlich wirkender Bücherschrank. Es ist der des ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten und Afrika-Freundes Reinhard Klimt.
Warum? Weil das natürlich Inkunabel sind, das sind alte Reiseberichte und das sind eben die ganzen Projektionen, die versammelten Projektionen von Europa.
Weiter geht's in die Verdichterhalle und in die Sinter-Anlage. Ein riesiger Parcours. an dem auch Markus Messling und Christiane Solte-Gresser vom Käthe-Hamburger-Kolleg für kulturelle Praktiken der Reparation mitgearbeitet haben, das an der Universität des Saarlandes über Wiedergutmachung, über Heilung forscht.
Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass Afrika mal so auszustellen über moderne Kunst mit einer Hinführung durch die geschichtlichen Verhältnisse Europa-Afrika, dass das ein sehr reparatives Unterfangen ist.
Wir meinen, dass es darum geht, ein Bild zurechtzurücken von Afrika. Wir sehen aber auch, und das ist eigentlich noch mehr mit unserem Kolleg und der Arbeit verbunden, dass die bestimmten Kunstwerke, die hier entstehen, die Installationen, die Gemälde, selber etwas Reparatives haben. Also eine reparative Kraft, die sowas wie eigene Geschichtsaufarbeitung ist, die aber auch zum Teil fast was Hoffnungsvolles und Versöhnliches hat.
Auf Einladung des Käthe-Hamburger-Kollegs kam zum Beispiel die franco-afrikanische Fotografin und Installationskünstlerin Sineb Sedira ins Saarland. Sie war Artist in Residence des Kollegs und zeigt nun in der Völklinger Hütte ihr eigenes Wohnzimmer, eingebettet in Erinnerungsstücke an ein panafrikanisches Festival aus dem Jahr 1969. In der Völklinger Hütte auszustellen ist Sineb Sedira sehr wichtig.
Sie sehen ja, es gibt sehr wenig nordafrikanische Künstler und Künstlerinnen hier. Ich bin tatsächlich die Einzige. Afrika, das ist auch Nordafrika. Ja, wir sind Araber, aber wir sind trotzdem Afrikaner. Was uns alle vereint, ist die Kolonialisierung.
Schließlich endet die Ausstellung mit einer 50-minütigen Installation des Videokünstlers John Akomfra aus Ghana, die erstmals in Deutschland gezeigt wird und in Band schlägt. Zu sehen die Facetten des afrikanischen Kontinents. Fleischfressende Pflanzen öffnen sich in makelloser Schönheit. Elefanten trauern um ein erschossenes Mitglied der Herde, Migranten wandern durch die endlose Wüste. Wer es bis hierher in die Erzhalle der Völklinger Hütte geschafft hat, kann die wahre Größe Afrikas nun tatsächlich besser ermessen.
Über The True Size of Africa, die große Ausstellung im Welterbe Völklinger Hütte, berichtete Anke Schäfer. Wenn's gut läuft, dann können hier Schriftstellerkarrieren beginnen. Beim Open Mic, dem wichtigsten Wettbewerb in Deutschland, um literarische Talente zu entdecken. Der Name kommt aus dem Englischen und meint offenes Mikrofon. Und das mit der Karriere, das hat auch schon bei einigen in der Vergangenheit gut geklappt, wie Karen Duwe oder Theresia Mora. Voraussetzung für die Bewerbung, man darf nicht älter als 35 sein und noch kein Buch veröffentlicht haben. Von den 500 Bewerberinnen und Bewerbern wurden diesmal 12 ins Finale eingeladen, 6 mit Lyrikbeiträgen und 6 mit Prosa. Und dieses 32. Finale des Open Mic hat nun gestern in Berlin stattgefunden. Nicht ganz unbelastet, wie Cornelius Wöhlenkemper berichtet.
Der Open Mic ist in seiner Existenz gefährdet. Das ist keine Hyperbel. Es kann sein, dass das der letzte Open Mic ist.
Katharina Schultens, die Leiterin des Hauses für Poesie, ist bekannt für ihre kurzen Eröffnungsreden. Beim Auftakt des 32. Open Mic holte sie aber weiter aus, denn es ging ums Ganze. Die angekündigten Kürzungen des Berliner Kulturetats um 10% bedeuteten für Literaturinstitutionen ein Minus im Programmbudget von 50-100%, so Schultens. Um die Dramatik der Lage zu verbildlichen, zog sie einen trefflichen Vergleich mit einem der finanzpolitisch umstrittensten Themen der Berliner Politik.
Mit dem Betrag, den ein einziger Kilometer der Autobahn A100 im Bau kostet, könnte man den Open Mic 1475 Mal stattfinden lassen. Wenn Sie nach Beispielen für die strukturelle Unterfinanzierung im Kulturbetrieb suchen, dann suchen Sie jetzt bitte nicht weiter.
Politischer dürfte bisher kein Auftakt des Open Mic gewesen sein. Dafür ging es umso unpolitischer weiter, mit Texten über Tod und Trauer, über Missbrauch und Traumata, Krankheiten, Identität und Sexualität, über Sprachlosigkeit und Familiengeheimnisse, und zwar aus dezidiert vereinzelter Perspektive und nicht als gesellschaftlich relevantes Phänomen. Für sprachliche Leichtigkeit sorgte immerhin die 1997 in Berlin geborene Dichterin Liv Tastum mit ihrem zweisprachigen Langgedicht »Da so am Krustengrund«. Tastum lotete die Grenzen aus zwischen Deutsch und Dänisch, zwischen musikalischem Klang und sprachlichem Verstehen.
Mein doch da, der da drüben das Bocken schorf mit wachsenden Tastenden. Seh, wie ich Rinde gewebe, die Fienen umschlünger, gib Kutzer und Skropser, an allen Krobbeln gab's früher so Synonymnener.
Lief Tastums Lesung war so wie die aller 12 Wettbewerbsteilnehmer souverän inszeniert und perfekt artikuliert. Mikrofone, Kameras und das Live-Publikum im großen Festsaal im Neuköllner Heimathafen konnten die Nachwuchsliteraten offenbar nicht einschüchtern. Die Konzentration auf das eigene Bewusstsein prägte den Wettbewerb, inhaltlich durch die intime Introspektion und formal durch den selbstbestimmten Umgang mit Genrevorgaben. Mehrsprachigkeit, erzählende Langgedichte und fragmentarische Prosa mit fließenden Zeit-, Orts- und Perspektivwechseln standen im Vordergrund. Den Prosa-Hauptpreis erhielt ausgerechnet der einzige konventionell erzählte Beitrag in Das Segensmahl des Journalisten und Autors Esa Aktay. Ging es um die Rückkehr eines Deutsch-Türken in das Dorf seiner Familie zur Bestattung der Großmutter, um die Sehnsucht nach familiärer Geborgenheit und kultureller Selbstverortung.
Noch vor wenigen Stunden war ich in meinem Leben, das sich um meine Karriere dreht. Indem ich mir Strategien für irgendwelche CEOs überlege, Modelle entwickle, um Firmen einen Grund zu geben, ihre Angestellten zu entlassen. Nun sitze ich hier, trinke Chai, der nie in meinem Küchenschrank stand, und spüre eine Unsicherheit in meinem Nacken, die ich glaubte, vor vielen Jahren begraben zu haben.
Um dysfunktionale Familienbande, um Sprachlosigkeit, Krankheit und Abschied drehte sich auch das Langgedicht Baba der Wiener Autorin Lea Luna Vinzeli. Sie erhielt neben Ade Ayayis Berlin-Abrechnung über familiäre Traumata und queere Identitäten einen der beiden Lyrikpreise.
Ich nehme ein Messer und schneide deine Brust auseinander. Ich grabe und grabe und grabe nach deinem Herzen und finde...
Die Jury, bestehend aus Dennis Utlu, Lana Lux und Michael Fehr, tat sich offenbar schwer mit ihren Entscheidungen, die sie mit 2 Stunden Verspätung und erstaunlich dürren Begründungen präsentierte. Das als weitere Auflösungserscheinung des Open Mic zu interpretieren, wäre übertrieben. Dem Wettbewerb ist mit Blick auf den literarischen Nachwuchs in jedem Falle eine gesicherte Zukunft zu wünschen. Denn der diesjährige Jahrgang war literarisch unauffällig, organisatorisch verbesserungswürdig und wäre als Schlusspunkt einer 31-jährigen Erfolgsgeschichte ein sang- und klangloses Ende.
Cornelius Willenkemper berichtete vom Open Mic Literaturwettbewerb in Berlin. Die Kulturwelt trauert um die Tänzerin und Choreografin Judith Jameson. An sie erinnert jetzt Adalbert Sinjawski in den Kulturmeldungen.
Judith Jameson war langjährige Leiterin der New Yorker Tanzkompanie Alvin Ailey American Dance Theater. Seit der Gründung 1958 trat das Ensemble in aller Welt vor Millionen Menschen auf. Jameson begann 1965 als Ballettsolistin der Gruppe. Ihre Leidenschaft für den Tanz beschrieb sie einmal so.
Dance is to me is like breathing.
Tanzen ist für mich wie das Atmen. Ich wünsche mir manchmal, dass wir das der Welt gegenüber wirklich adäquat ausdrücken können,
sagte Judith Jameson. Sie ist am Samstag im Alter von 81 Jahren in New York gestorben. Ende Mai kam es auf den Markt, das Kinderbuch Billy and the Epic Escape von Fernsehkoch Jamie Oliver. Nun zieht er das Werk aus dem Handel. Der Grund dafür ist die Kritik einer Aborigine-Organisation in Australien. Sie hatte sich über eine klischeebeladene Darstellung der australischen Ureinwohner in dem Buch beschwert. Jamie Oliver entschuldigte sich. Mit einem Festakt wird die Verkündigungssendung Das Wort zum Sonntag in der kommenden Woche gefeiert. Die katholische und evangelische Fernsehpredigt wurde im Mai dieses Jahres 70 Jahre alt. Theologin und Publizistikprofessorin Johanna Haberer hat Das Wort zum Sonntag mehrere Jahre lang verantwortet und gesprochen. Sie forderte im Deutschlandfunk eine Öffnung der Sendung für Imame und Rabbiner.
Wir haben inzwischen so viele Muslime im Land, die man vielleicht mit einer Kanzel predigt aus ihrer Religion heraus, die ja dann auch eine Orientierung ist. Und wir verstehen dann, wie die islamische Religion orientiert oder wie die jüdische Religion orientiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Farben dieser Art des Zuspruchs geben sollte,
sagte Johanna Haberer. Der ehemalige FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sein Ausscheiden aus dem Ampelkabinett mit einem selbstkomponierten Musikstück verarbeitet. Auf Soundcloud hat der Politiker und Keyboarder einen Track mit Streichern, gregorianischen Gesängen und Glockenspielanmutung veröffentlicht. Titel des Stücks von Marco Buschmann: Gehen, um zu stehen.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Debatte um Neuwahlen in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.